SWR 2 Mehrspur. Radio reflektiert.
Schuld und Schulden war das Thema auf dokublog.de. Wunderbare Features wurden hochgeladen. Dieses
Spur 1
arbeitet mit O-Tönen, die der Autor nicht nur selbst produziert hat, sondern auch welchen, die von dokublog.de heruntergeladen sind. Auf der nächsten Spur,
Spur 2,
spreche ich, Wolfram Wessels ist mein Name, mit zwei Gästen über den Stand von Feature und Hörspiel im europäischen Kontext. Anlass ist der gerade zu Ende gegangene Prix Europa in Berlin. Und schließlich
Spur 3.
Neues von unserem Radioblog. Diesmal aus New York.
Spur 1. Dokublog.
Schuld und Schulden. Unschuldschuldend.
Für dieses Dokublog-Feature hat Christian Klaus, wie er schreibt, aus dem langgezogenen Wort Schuld durch Delays und Modulationsänderungen ein Störgeräusch erzeugt, in das er Sounds des täglichen Lebens integriert, die andere Autoren auf dokublog.de geladen haben. S-Bahn, Casino, Fitnesscenter, Kaufhaus. Schuld und Leben mischen sich akustisch.
Spur 2. Nachgefragt.
Wer ist schuld an den Preisen, die beim Prix Europa an Hörspiele und Features vergeben wurden? Darüber will ich jetzt mit dem Hörspielkritiker Jochen Meißner und der Feature-Redakteurin Leslie Rosin sprechen. Die Jurys natürlich. Den unterschiedlichen Kategorien Fernsehen, Radio, Online sich 212 Produktionen aus 28 Ländern angehört, diskutiert und dann bewertet haben. 32 davon in der Kategorie Radio Documentary, also Feature, 14 in Radio Current Affairs, das sind die investigativen Feature, und 34 im Hörspiel. Im Hörspiel gab es sogar zwei Preise zu vergeben, einen für das beste europäische Hörspiel, einen zweiten für die beste Hörspielserie. Fangen wir mal mit dem Hörspiel an, Jochen Meißner. Das beste europäische Hörspiel ist dieses Jahr eine deutsche Produktion. Orpheus in der Oberwelt, eine Schlepperoper. Was hatten die Jury mehr überzeugt? Das aktuelle Thema Schlepper oder die doch nicht ganz gewöhnliche Form der Oper?
Ja, es war natürlich beides. Insofern stimmt hier, dass es wirklich ein europäisches Hörspiel war. Es spielt nämlich an der Grenze von Europa, am Evros, dem Grenzfluss zwischen Griechenland und der Türkei, wo die ersten Frontex-Operationen gegen die Flüchtlinge stattgefunden haben. Das Stück ist eigentlich ein Theaterstück der Gruppe And Company and Co., eine Berliner Theaterperformance-Gruppe, ist eigentlich schon 10 Jahre alt und ist jetzt in diesem Jahr vom WDR als Hörspielfassung produziert worden. Und es ist insofern interessant, weil es mit radiophonen Mitteln arbeitet, wie eigentlich in diesem Jahr im Wettbewerb sonst kaum ein anderes Stück. Also es heißt nicht umsonst Schlepperoper, weil es Musik von Monteverdi und Gluck verwendet, bis hin zu Brecht-Weil-Sounds und insofern hat es akustisch überzeugt und thematisch auch, obwohl das Stück, wie gesagt, schon 10 Jahre alt ist.
Und es ist kein Originalhörspiel, also es ist eine Theateradaption.
Das ist ja häufiger so, ja, aber es ist eben keine Romanadaption, da ist man ja schon mal dankbar.
Aber immerhin, es klang doch sehr aktuell in der momentanen Situation und ich glaube, das hat auch zu dem Erfolg herbeigetragen.
Zweifellos. Ja.
Im Feature hat eine französische Produktion gewonnen, Poudreuse de la Meuse. Leslie Rosin, was waren daran überzeugend? Was hat die Jury da überzeugt?
Also ich glaube auch, dass es gut ankam, dass es ein politisches Stück war. Das Feature setzt sich auseinander mit einer Region in Nordfrankreich an der Grenze zu Holland, in der der Heroinkonsum 5-mal höher ist als im Rest Frankreichs. Und der Autor hat es geschafft, diese lokale Region aus allen Perspektiven abzubilden. Also er war vor Ort dabei, wie Polizisten darüber reden, wie viel Kilogramm Heroin sie heute festgestellt haben, welche Überwachungsmaßnahmen sie unternehmen. Und er war auch dabei, wie Junkies von der Polizei verhaftet werden, wie Junkies mit den Ärzten reden. Eine Mutter, die heroinabhängig ist, der die Kinder weggenommen wurden und die jetzt der Doktorin gegenüber sich beschwert, dass ihr die Kinder weggenommen werden. Und die Doktorin versucht, sie aufzuklären und sie zu sagen, sie müssen in ihrem Leben eine Entscheidung treffen. Wollen sie Junkie sein oder wollen sie Mutter sein? Und das sind eben ganz starke Szenen, die, glaube ich, die Jury sehr überzeugt haben.
War das dann eher Richtung Reportage?
Ja, es war reportagig vom Ton her, aber es war jetzt keine Reportage in dem Sinne, dass man einen Autor hat, der losgeht und eine Region besucht, sondern es war wirklich sehr szenisch gearbeitet und insofern hatte man das Gefühl, dass man als Hörer mit vor Ort ist.
Auch hier die Frage, was hat denn die Jury mehr überzeugt, das starke Thema oder die formale Gestaltung?
Ich würde auch beides sagen, wobei ich glaube, dass die formale Gestaltung sehr überzeugt hat.
Und das ist eine Produktion gewesen, nicht vom französischen Rundfunk, sondern von Arte Radio.
Genau. Und das ist auch eine Tendenz, die so ein bisschen sichtbar war, dass in Ländern, wo man merkt, wo die Feature-Redaktionen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunkstationen nicht so stark sind, kommt eben eine freie, unabhängige Szene so langsam hoch. Und das war auch sehr erfreulich, dieses Jahr festzustellen, dass es immer mehr auch freie Produktionen gibt.
Darüber müssen wir nachher noch reden. Ich muss jetzt selber was beitragen, denn ich saß in der Kategorie Radio Current Affairs und habe mir dort hört, was dort lief und gewonnen hat dort das ARD-Radio-Feature »Wie Terror entsteht«, ein Feature über die Eskalation von Gewalt von Johanna Braun. Es geht darin um kenianische Sicherheitskräfte, die unter anderem von Deutschland ausgebildet und unterstützt werden und die Terrormiliz Shabab. Dabei reagieren die Sicherheitskräfte immer brutaler und willkürlicher, vor allem gegen Muslime, und treiben sie damit der Shabab in die Arme. Besonders hat die Jurymitglieder imponiert, wie es der Autorin gelingt, sowohl an die Täter ranzukommen und sie zu Statements außergewöhnlicher Art zu bewegen. Da sagt einer zum Beispiel, wir verhaften die Leute gar nicht mehr, das lohnt gar nicht mehr, wir erschießen sie lieber gleich. Sie erzählt aber auch parallel die Geschichte der Opfer, der Muslime, die sich an die Shabab wenden, um dort soziale Sicherheit zu gewinnen, die sie sonst in der Gesellschaft nicht mehr haben. Dieses ARD-Radio-Feature kann man im Internet nochmal nachhören, das steht noch online.
Spur 1, Doku-Blog.
Schuldenbuckel, schluck du Leben.
Jetzt sind das 2 Euro, damals war ja jetzt 1 Mark, vielleicht 4 Mark pro Woche.
50 Euro noch zusätzlich zahlen, also wenn man nichts hat, dann wollen die noch mehr haben.
Dass ich da 100 Euro Schulden habe.
250, 300 Euro, gehst du dann ins Minus rein, 300 Euro, 800 Euro. Mark hatte ich gehabt mit 2000, das Konto überzogen, 1000, 2000 Mark zusammengekommen. Dann waren es 3000, 4000 Euro. Nochmal 300 drauf, dann habe ich 600 mit 900 in Kredit, 1600 und ich verdiene so 5 Jahre Laufzeit, 8% Zinsen und jetzt inzwischen 1700. Ich habe also 100 Euro zum Leben. 3000 Euro plus auf dem Konto, war super. 400, 500 Euro pro Monat zurückzahlen. 4000, der Kredit war 10.000, ich hatte dann 10.000, 1500 abbezahlt, hatte 8500 Kredit und war blank. Und hatte wieder 1.000 Euro überzogen oder 8.500 plus 1.000, 9.500. Dann hatte ich, waren insgesamt 10.000 etwa. Hatte also insgesamt 11.500 Schulden. Und ich bekam die Summe von 16.000. Hatte wieder 3.000 zum Leben, 700 Euro zurückzahlen. Ich hatte ja einen Job, 1.200, 1.300 Euro ab, 600 zum Leben. Ich habe 700 Euro Rate. Ist auf 9 Jahre, jetzt also 30.000 Schulden, 1.000 Euro Rate pro Monat. 600, mit 600 Euro fahre ich gut in Paris.
Robert Schön erzählt in seinem Doku-Blog-Feature die Geschichte von Erwin Mitnacht. Der schraubt sich seit Jahren immer tiefer hinein in den Schuldenschlamassel oder besser die Schuldenmalaise. Denn Erwin lebt in Paris, mit dem Albaner zusammen.
Tja, wenn man 20.000 leid, muss man 40.000 zurückzahlen. Wir teilen Ihnen mit, dass Ihr Kontostand, kann man vielleicht einen finden, der es auf 40.000 macht. 3004010935 lauter Zahlen, Menschenskinder, lang. 53, 59, 105, 24, 9 ist etc.
Letzte Frist von 3 Tagen setzen.
Ja, und das heißt, jetzt muss ich mir was einfallen lassen. Tja, ein Sparschweinchen, da sind glaube ich 8 Euro drin. Also komm, jetzt packe ich den ganzen Schrott weg. Reicht also weg damit. So, jetzt geht's in die Amigo-Bar und erstmal ein gepflegtes, gezapftes und mal sehen, beim Spiel passt schon was. Da wird der Knoten aufgehen.
Spur 2. Nachgefragt.
In einer Pressemeldung des Prix Europa heißt es, die großen Themen des Festivals seien Flüchtlinge, Terrorismus und Überwachungsstaat gewesen. Das mag wohl im Fernsehen vielleicht so gewesen sein, bei den Radiobeiträgen schien mir das zumindest nicht so sehr deutlich. Selbst unter den investigativen Features, in denen ich war, gab es ein Stück, das Siegerstück zum Thema Terror. Eins über Flüchtlinge in Schweden, über die Abschiebungspraxis, zum Überwachungsstaat gab es gar nichts. Im Hörspiel hat immerhin eins über Schlepper gewonnen, auch wenn es 10 Jahre alt war. War das ein Einzelfall oder gab es noch andere aktuelle Anklänge im Hörspiel?
Also Thema Überwachung und Terrorismus hat eigentlich gar nicht stattgefunden. Was sehr weit verbreitet war aus verschiedensten Ländern, war das Thema Krieg. Es wurde allerdings in einer Art und Weise behandelt, die merkwürdig zeitlos war. Also es war nicht wirklich aktuell. Man erfuhr nichts über gegenwärtige Kriegskonfigurationen, denn der Krieg heute mit Drohnen, Selbstmordattentätern und so weiter ist natürlich ein völlig anderer Krieg als die Staatenkriege, die wir aus dem 20. Jahrhundert noch gekannt haben. Es ging immer so um die Conditio Humana, über das Übel des Krieges, über die Traumatisierungen, auch sekundäre Traumatisierungen. Es gab beispielsweise ein Stück aus England, das von einer 14-jährigen Tochter eines Soldaten handelte, die permanent von Militärbasis zu Militärbasis umziehen musste, dadurch auch sehr traumatisiert wurde durch die ständige Angst um ihren Vater. Und es gab einen kleinen dokumentarischen Anteil darin. Es handelte nämlich von einem Handbuch für die Frauen der Krieger, um es mal so zu sagen, wie man halt mit diesen Belastungen umgeht. Und dieses kleine 14-jährige Mädchen versucht halt, diese Ratschläge genau zu befolgen, was natürlich eine gewisse Komik hat.
Und es gab auch zum Thema Krieg, vorwiegend habe ich gesehen, historisch Geschichten, der Erste Weltkrieg, der Zweite Weltkrieg, immer noch ein Thema.
Genau, es gab eine deutsche Produktion in der Kategorie Serien der Zitterer von Hugo Rentler, was von einer 82-jährigen Frau erzählte, die von der Traumatisierung ihres Mannes erklärte, eben der Zitterer, der kein sehr angenehmer Mensch gewesen sein muss nach den Traumatisierungen, die er erlebt hat. Aber wie gesagt, das ist alles sehr auf eine Art und Weise erzählt worden, die sehr konventionell war. Also wenn man sich überlegt, dass der Krieg, ja, das erste Drama, die Perser handelt schon vom Krieg, eines der ersten Hörspiele und eines der wichtigsten ersten Hörspiele, die Brigadevermittlung von Ernst Johansen handelt von einer Telefonvermittlungsstelle zwischen Front und Etappe und war damit eigentlich medientheoretisch avancierter als das, was wir hier gehört haben während der letzten Woche.
Die Frage stellt sich natürlich, wie relevant sind die Themen, die wir dort gehört haben? Das betrifft ja auch das Feature. Wie sah es denn da mit der Relevanz aus? Was ich gehört habe, das waren sehr viele Familiengeschichten, die, wenn ich an die Themen denke, die der Prix Europa annonciert hatte, doch ein bisschen eskapistisch mir vorkamen.
Ja, ich muss jetzt so ein bisschen zur Verteidigung dieser langen Radiogenres sagen, dass die meisten Produktionen natürlich aus dem letzten Jahr stammten. Und wenn man jetzt mal den Prozess dazu rechnet, die Länge der Herstellung dieser Stücke, dann sind das natürlich Stücke, die jetzt mit der aktuellen Flüchtlingskrise also noch gar nichts zu tun haben konnten, weil sie einfach früher hergestellt wurden. Nichtsdestotrotz ist natürlich die Flüchtlingsthematik trotzdem ein Thema. Sie war auch im Feature ein Thema. Es gab ein ganz tolles Thema, was dann halt als Stück nicht so überzeugt hat, aus den Niederlanden, Jesus and the Immigration Service. Da ging es um einen Asylbewerber, der konvertiert ist vom Muslim zum Christen. Und da ging es die ganze Zeit um quasi die Frage des Glaubens, also hat er wirklich den Glauben gewechselt? Ist das überzeugend und überzeugt es auch den Immigration Service, um ihm dann Asyl in Holland zu gewähren? Und das war eigentlich ein ganz schönes Spiel mit diesem Thema des Glaubens. Glaubt man ihm? Glaubt er wirklich? Das fand ich war auch eins der politischen Themen. Ansonsten gebe ich dir natürlich recht, dass viele Stücke sich eher der eigenen Familiengeschichte gewidmet haben, was natürlich sicher auch eine Frage des Zugangs zur eigenen Familie ist. Und das ist auch etwas, was ich denke, was man auch jungen Feature-Machern noch eigentlich mitgeben könnte, dass man sagt, also wir haben ja nun wirklich genug Krisen zurzeit und Krisenherde und Probleme auch im eigenen Land. Wenn ihr rausgeht, geht raus auf die Straße, da liegen genug Themen, da muss man jetzt nicht unbedingt in der eigenen Familie gucken.
Wir haben jetzt schon über verschiedene Länder gesprochen. Der Prix Europa brüstet sich damit, ja sehr viele Nationen zu haben, 28 Nationen vertreten. Merkt man das denn, wenn man die nun so am Stück alle hört, dass die sich irgendwie unterscheiden? Im Hörspiel zum Beispiel war Estland und Island vertreten mit Stücken im Feature Tschechien und Serbien. Von denen als große Radionationen hat man eigentlich hier nicht so viel gehört. Merkt man das so im Vergleich, dass die ganz anders sind oder gleicht sich das inzwischen an?
Also ich bin ja jedes Jahr wieder aufs Neue überrascht. Man denkt, Europa ist eins, es gibt den Schengen-Raum, wir haben so viel Austausch über die verschiedenen EU-Institutionen. Und ich bin doch wieder überrascht, dass gerade in diesen Erzähltraditionen, aber auch im Sound, es doch einfach unterschiedliche Kulturen gibt und unterschiedliche Traditionen. Wir haben am Sonntagmorgen mit dem ersten Stück gestartet. Das war gleich ein irisches Stück. Und die Iren klingen einfach wahnsinnig irisch. Und selbst wenn man diesen irischen Akzent nicht raushören würde, selbst wenn die jetzt Queen's English sprechen würde, man wüsste sofort, es ist ein irisches Stück, weil sie einen ganz bestimmten Humor haben, ganz bestimmte Themen, die ihnen wichtig sind. Es war auch ein sehr katholisches Thema, wo man dann sofort wusste, das sind die Iren. Und ich fand dieses Jahr deshalb, hat mich das auch sehr gefreut, dass das französische Stück gewonnen hat, fand ich, dass dieser französische Umgang mit Sound, dass der sich sehr in diesem Stück auch manifestiert hat. Und das fand ich sehr schön, dass man da auch diese französische erzählt Tradition durchhören konnte.
Ja, ich glaube auch, es gibt so einzelne Radiosprachen, die man Ländern zuordnen kann. Es gibt aber auch einen großen Trend zur Homogenisierung. Also es gab in den Diskussionen sehr viele handwerkliche Fragen, also wie man Charaktere schildert, wie man Storytelling betreibt und so weiter. Das war halt sehr viel Kunsthandwerk, was hier diskutiert wurde. Und das ist ein bisschen schade, weil das nämlich wirklich die Charakteristika der einzelnen Länder etwas überdeckt. Und ich glaube, es gibt, wenn man Island und Estland, es waren erstaunlicherweise sehr ähnlich in der Auswahl ihrer Stücke und in der Ästhetik, also sehr düster, sehr langsam. Und ich glaube, es gibt eher so einen größeren Unterschied zwischen Nord und Süd. Also wenn man Serbien oder Spanien hört, wobei wir hatten hier zwei spanische Stücke, die eigentlich von einem Briten gemacht wurden, der nur in Spanien saß, auch englischsprachig waren. Eines davon hat auch den Serienpreis gewonnen. Und da merkt man halt so ein bisschen die Unterschiede. Und was man auch noch merkt, das ist so eine gewisse Dominanz eines BBC-Styles in der Figurenentwicklung und im Storytelling, was die professionell machen können, aber es ist dann halt auch ein bisschen vorhersehbar.
Und das ist was, was mich auch überrascht hat dieses Jahr, dass man, es ist ja ein europäischer Preis, dass man in früheren Jahren eher so zuordnen konnte, das sind die Skandinavier, das sind die Südeuropäer oder ähnliches. Und wir hatten dieses Jahr einige Leute in der Feature Group sitzen, die sprachen perfektes Englisch, waren aber Englisch-Finnisch, also hatten beide Eltern sozusagen. Dann hatten wir eine Spanierin, die in Belgien arbeitete. Wir hatten Franzosen, die ein belgisches Stück eingereicht hatten. Also man merkte, dass diese Nationen sich auch so ein bisschen durchmischen und die Leute eben reisen. Und wir hatten dieses Soundscape-Stück, das galt als deutscher Beitrag. Das war von einer Französin und einem Italiener, die halt zufälligerweise jetzt in Berlin leben. Aber wo man merkt, da mixt es sich doch sehr.
Spur 3, Radioblog.
Dieses Mal hat Thomas Reintjes aus New York geblockt. Er ist Wissenschafts- und Technikjournalist und beobachtet die amerikanische Radioszene, die sich derzeit stark zu wandeln scheint. Noch immer wirkt der Podcast Serial nach, der vor einem Jahr für Furore sorgte, auch in der deutschen Presse. In 12 Folgen wird ein unaufgeklärter Mordfall recherchiert.
1.10.2015. Wie Serial den amerikanischen Radiomarkt verändert hat. Teil 1. Jobs. Vor ein paar Jahren waren wir noch froh über unsere unterbezahlten Jobs im Public Radio, sagt Adam Ragusi, der den Podcast The Pub über die Entwicklungen in öffentlichen Medien produziert. Jetzt sind wir plötzlich von den Nerds auf dem Schulhof zu den beliebten Kids geworden.
Oh.
Tatsächlich hat das Public Radio der USA einige Radiomacher an privatwirtschaftliche Podcast-Produzenten verloren. Einer der bekanntesten Abtrünnigen ist Alex Blumberg, der für zwei der populärsten und auch als Podcast beliebten Sendungen This American Life und Planet Money gearbeitet hatte. Jetzt führt er seinen eigenen Podcast-Sender mit 1,5 Millionen Dollar Startkapital. Das Unternehmen Gimlet Media produziert zurzeit drei Podcasts, die meist wöchentlich erscheinen. Zusammen sollen sie in diesem Jahr 2 Millionen Dollar Werbeeinnahmen generieren. Um die Abwanderung zu stoppen, müssten sich die Sender verändern und die jungen Talente machen lassen, was sie wollen, und sie nicht zwingen, Oldschool-Sendungen zu produzieren, sagt Adam Ragusi. Selbst bei bescheidenen Gehältern können wir sie, glaube ich, halten, wenn wir ihnen kreative Freiheit bieten. 9.10.2015. Wie Serial den amerikanischen Radiomarkt verändert hat. Teil 2. Hörspiele. Storytelling, wörtlich Geschichten erzählen, war im Radio zwar auch schon vor Serial erfolgreich, doch handelt es sich dabei stets um wahre Begebenheiten. Fiktion findet im amerikanischen Radio kaum Sendeplätze und auch Hörspiel-Podcasts gibt es nur wenige. Der Erfolg von Serial gibt auch dieser Form neuen Aufwind. Das belegt Welcome to Night Vale, eine Podcast-Serie über eine fiktive Stadt in den Südstaaten. Den Podcast gibt es seit 2012, doch im vergangenen Jahr gewann er deutlich an Popularität. Fast 300.000 Follower hat der Twitter-Account der Sendung inzwischen. Ihr Sprecher Cecil Baldwin tourte mit einer Live-Show durch Nordamerika, Australien und Europa. Und in diesem Oktober erscheint das Buch zum Podcast. Mehr davon wollen die Radiojournalisten Anne Happerman und Martin Johnson. Sie haben in diesem Jahr den Preis The Sarahs ins Leben gerufen, eine Auszeichnung für Audiofiction, die dazu beitragen soll, das Genre zu fördern. The Sarahs betonen, dass ein Hörspiel nicht unbedingt eine halbe oder ganze Stunde lang sein muss. Fiktion funktioniert auch in kurz. Der erste ausgeschriebene Wettbewerb prämiert Hörstücke, die 2 bis 3 Minuten lang sind. 16.10.2015. Wie Serial den amerikanischen Radiomarkt verändert hat. Teil 3. Institutionen. Das Public Radio in den USA ist in Networks organisiert. Das größte ist NPR mit rund 900 lokalen Radiostationen. Die dürfen das Rahmenprogramm, das NPR produziert, exklusiv ausstrahlen. Sie mixen es mit selbstproduzierten Sendungen. Manche Sender stellen außerdem ihre besten Sendungen über das Netzwerk von NPR anderen Sendern zur Übernahme zur Verfügung. So sind das in New York produzierte Radiolab und das in Chicago produzierte This American Life fast auf allen NPR-Stationen zu hören. Auch Folge 537 von This American Life vom 3. Oktober 2014. Statt der üblichen 3 Reportagen zu einem Oberthema stand diese Sendung ganz im Zeichen von Serial. Obwohl eigentlich ein reines Podcast-Projekt, wurde die erste Folge zeitgleich mit der Veröffentlichung im Internet in voller Länge im Radio ausgestrahlt. Adam Ragusi, Sie haben diese Sender im ganzen Land genutzt, um einen Podcast zu bewerben, der wohl Hörer von diesen Sendern abzieht. Einige Leute, die bei diesen Sendern arbeiten, haben da ein wenig verschnupft reagiert. Ein großer Teil der Inhalte, die NPR verbreitet, ist inzwischen nicht mehr exklusiv bei NPR-Sendern zu hören. Sie sind für jeden, jederzeit weltweit online abrufbar. Die Publikumsmagneten aus dem Network sorgen für das nötige Spendenaufkommen, um die lokale Berichterstattung mitzufinanzieren. Adam Ragusi sorgt sich deshalb darum, wie lange dieses Modell noch funktioniert. Gleichzeitig scheint es einen Trend zu geben, dass die Produzenten dem Netzwerk den Rücken kehren. Aus dem markanten Vorspann von Radiolab ist die Nennung von NPR neben dem Sendernamen WNYC vor einigen Monaten verschwunden. Und der New Yorker Sender WNYC hat einen neuen Podcast-Ableger gegründet, der mit einem Budget von 15 Millionen Dollar ausgestattet werden soll. Amerikas größter Radiosender ist kein Radiosender mehr, sondern eine Audiomanufaktur. Sendemasten und Vertriebsnetzwerke mit Mitgliedsstationen braucht man zur Verteilung der Audioproduktionen offenbar immer weniger. Unklar ist aber immer noch, wie das Geschäftsmodell dahinter aussieht und wie kleinere Sender diesen Wandel mitmachen und überleben können.
Spur 2. Nachgefragt.
Der Brie Europa ist ja auch ein Branchentreff. Dementsprechend interessant fand ich die Pausengespräche an der Bar. Und da spielte ein Kontinent eine große Rolle, der gar nicht vertreten war, nämlich die USA. Die USA mit Serial war ein Thema, diese Podcast-Serie. Was ist eigentlich mit dem Podcast in Europa, in Deutschland? Warum passiert da so wenig? Deutschlandradio Kultur und RBB haben jetzt den ersten Serial-Nachfolger in Deutschland an den Start gebracht. Merkwürdigerweise fast kopieartig auch ein Kriminalfall, der nachrecherchiert wird. Wie wurde das denn diskutiert? Gab es da irgendwelche Vorbilder?
Aber im Hörspiel gar nicht.
Im Feature auch nicht.
Auch nicht. Also offiziell gab es da nichts, nur so sozusagen
schöne Hintergrund. Überleitung, aber leider.
leider gar nicht. Wobei ich ja sagen muss, im Hörspiel gibt es ja die Serie,
genau.
Die gibt es ja schon länger. Ja. Und das ist das, was mich eben auch im Feature überrascht. Da gibt es ja Feature-Podcasts, gibt es ja auch in Deutschland jede Menge, jeder Sender podcastet ja seine Feature-Sendung.
Also im Gegensatz zum letzten Jahr, wo es eine ganz hervorragende französische Serie gab, die in Echtzeit in den politischen Sphären spielte, gab es dieses Jahr sehr viel konventionelles Zeugs, also sehr akustisch angelehnt an billige Fernsehserien aus den 80ern. Man hörte wieder das Saxophon aus den 80ern und es klang auch wie in den 80ern und das war ein bisschen schade. Also die Serien haben nicht wirklich überzeugt, bis auf das Preisträgerstück, dieses Briten in Spanien. Das war eine Geschichte über Sigmund Freud, der von einem Biografen besucht wird und der sich zu ihm auf die Couch legt und dann entspinnt sich ein sehr temporeicher und komischer Dialog aus Frage und Gegenfrage. Das funktionierte prima. Das war keine Serie in dem Sinne, sondern ein Mehrteiler. Es wurden dann noch andere Leute porträtiert, Harold Pinter, Marie Curie, wo man sich wirklich gewünscht hätte, mal in die anderen reinzuhören, ob die ähnliches komisches Potenzial haben.
Wobei man sich natürlich schon wundern muss, dass Podcast gar kein Thema war. Also sozusagen die Verbreitung des Radios, weil da ändert sich ja doch eine ganze Menge.
Ja, da ändert sich etwas und das hat sich, finde ich, im Feature vor allen Dingen dadurch bemerkbar gemacht, so erfreulich das ist, dass es halt auch gerade in Ländern, wo der öffentlich-rechtliche Rundfunk wenig Geld für Feature hat, dass es da eine unabhängige, freie Szene gibt, die auch selbst produzieren kann, desto mehr bereut man es so ein bisschen, dass es nicht gleichermaßen eine freie, unabhängige Redakteursszene gibt, die diese Stücke redigiert. Und insofern merkte man dann auch, dass also viele Familiengeschichten, viel Nabelschau auch eben von freien Produzenten kam, wo man das Gefühl hatte, da fehlte so ein bisschen das Gegenüber, das dann auch nochmal reflektiert, was man da eigentlich tut und nicht ganz so involviert ist in das Projekt wie der Autor selbst.
Also die Szene ist relativ relaxed.
Ja, und das ist natürlich auch gefährlich, wenn man so mit sich selber zufrieden ist, wenn man auf seinen Stellen sitzt und sein Zeugs macht, nicht? Also das ist ein bisschen schade, dass man hier so wenig Sachen eingereicht bekommt, die so an der Front der Avantgarde oder an den technischen Möglichkeiten sind, sondern halt so viel von denen die Einreicher wahrscheinlich meinen, dass man damit was gewinnen könnte. Das ist wirklich schade, dass sich sowas so in den letzten Jahren durchgesetzt hat. Insofern ist es auch verständlich, dass die Damen und Herren in der Jury dann sehr froh waren, wenn dann mal so ein Kracher wie die Schlepperoper kommt, was in diesem Feld dann durchaus herausgeragt hat.
Ja, und das ist eben auch eine Qualitätssicherung, die die Öffentlich-Rechtlichen eben auch bieten, dass sie eben noch die technischen Möglichkeiten und auch die redaktionellen Möglichkeiten haben und diese natürlich auch nutzen. Und das ist ja auch eine Qualität. Das ist ja jetzt nicht nur Bürokratie, sondern das ist ja, hat ja auch was mit dem zu tun, was wir produzieren.
Vielen Dank, Jochen Meißner, seines Zeichens Hörspielkritiker, und Leslie Rosin, Feature-Redakteurin beim WDR, dass ihr nach der anstrengenden Woche dann doch nochmal ins Studio gekommen seid. Vielen Dank.
Sehr gerne.
Gerne.
Und das war die Oktoberausgabe von Mehrspur Radio Reflektiert. Beteiligt waren Christian Klaus, Wenke Decker, Christoph König, Jochen Meißner, Bodo Pasternak, Thomas Reintjes, Leslie Rosin, Robert Schön und Wolfram Wessels. Die nächste Mehrspursendung ist am 6. Dezember. Entsprechend ist das Thema, zu dem Sie bis dahin O-Töne und Feature auf dokublog.de laden können, Schläge. Die von Knecht Ruprecht, die Sanften auf den Hinterkopf und die Brutalen der Hooligans. Die Urschläge, wir wollen wissen, was die Stunde geschlagen hat. Außerdem wird es demnächst einen Kurzdoku-Wettbewerb geben. Thema: Warum? Näheres demnächst auf dokublog.de. Dort bloggt inzwischen Thomas Weibel aus der Schweiz. Und nachhören können Sie dort sowieso alles, auch was wir schuldhafterweise nicht senden konnten. Dokublog.de.
Schönen Abend und auch Dankeschön.